ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Hallo, wir hören 100 Hörspiele und zwar aus 100 Jahren Geschichte des Hörspiels. Ich mache das hier als Jörg Albrecht zusammen mit...
mit der Person, die sich Nora Gomringer nennt.
Genau, aber sind wir es wirklich?
Ja,
oder
wer weiß.
Was ist eigentlich wirklich? Darum geht es jetzt auch in dem Stück, oder?
Schön, sehr schön. In der Tat, Gras wachsen hören, das Biolingua-Institut wird 100 Jahre alt. Vom Liquid Penguin Ensemble, vom Saarländischen Rundfunk produziert im Jahr 2007, ist eine... Ja, wenn man es dann nachliest, eine Mockumentary. Aber es ist so gut produziert, dass ich zum Beispiel es gehört habe, mich ganz drauf eingelassen habe und gedacht habe, ist das echt, ist das wahr? Also, was da klingt wie die Festlegung einer Festschrift, schließlich wird ja ein Institut 100 Jahre alt, also reagieren da in Deutschland ja schon alle, die im Akademischen sind, schon mit Ehrfurchtsgeläute.
Und Grußworten.
Und Grußworten, genau, halten schon mal danach den Sekt bereit. Es geht um ein Institut, das sich um die Erforschung von pflanzlichen Kommunikationsstrukturen in allen Formen des Ausdrucks bemüht. Und die werden 100 und haben offensichtlich irgendwie das Liquid Penguin Ensemble, nämlich Katharina Bieler und Stefan Scheib, beide auch die Regisseure dieser, naja, Mockumentary, ja, Wissenschaftsparodie, eingeladen, sich um alle dort im Archiv befindlichen akustischen Archivalia sich zu kümmern, mal reinzuhören, daraus also die Spitzen zu bergen und ans Licht zu holen akustisch. Man soll also jetzt eingeführt werden in die Arbeit dieses Instituts. Und es ist großartig, was über die Jahrhunderte seit 1907 gesammelt wurde und eben Auskunft gibt über die Beziehung zwischen Pflanzen und Menschen, Pflanzen und Pflanzen und Pflanzen und Tieren zum Beispiel. Und das Ensemble versetzt das mit Musikstücken und einzelnen Klangkompositionen, die dir alle den Eindruck schenken, dass du es mit einer akustischen Welt bei den Pflanzen zu tun hast.
Also dass die Pflanzen das mitproduzieren quasi.
Ganz genau. Ja. Und das verhält sich dann eben auch in bestimmten Sinuskurvenbereichen, sodass du es hörst, ja, das kann natürlich sein. Wenn du wirklich eine Elektrode anlegst an dieses Blatt und einen Weg findest, das also in deine ganzen Formeln und Apparaturen einzusetzen, dann könnte das so klingen.
Ja, du hast ja jetzt gerade Mockumentary schon gesagt und auch Parodie. Das stimmt, es kommt einem ja auch wie so ein Feature eigentlich entgegen. Ne? Also um jetzt nochmal so das Radiogenre dazu auch zu sagen, also eine Berichterstattung eigentlich mit vielen verschiedenen Schnipseln, auch so eben Originaltönen aus den Archiven.
Und Fachleute, die sich äußern.
Genau, also auch die Gesprächsleitung ist Teil der Regieleistung, das kommt sozusagen durch die Credits raus. Ich glaube, ich kann den Enthusiasmus nicht so ganz teilen, also ich habe auch stellenweise interessiert zugehört, fand aber manchmal, dass die O-Töne mir doch zu unglaubwürdig sind. Also ich bin dann Fan davon, dass es so gemacht ist, dass ich das auch alles komplett glaube. Und dafür war es an einigen Stellen einfach nicht so und mir auch manchmal zu redundant. Was ich jetzt so ein bisschen wieder von der, also mit ein bisschen mehr Distanz vielleicht interessant finde, das ist ja 2007 produziert und für mich steht das Stück auch in so einer Tradition. Also in den Nullerjahren war es ja so in den Performing Arts und eben auch in der Hörkunst so richtig en vogue, Institute zu gründen, künstlerische Forschung zu betreiben oder vorzutäuschen und mit Fakten und Fiktionen zu spielen. Und das sehe ich hier auch und ich mag das grundsätzlich auch und finde das Stück jetzt auch gar nicht unsympathisch. Für mich war es jetzt beim Hören eigentlich so, ah ja, das war diese Zeit. Mhm. Also dieses Signum ist so für mich da
diese
dran.
Diese Institutsgründung als Legitimation für deutsche Kollektivarbeit.
Genau.
Das Hochheben davon in eine akademische und damit auch pseudo-akademische oder quasi-akademische Welt. Ja, das verstehe ich. Ich fand vieles wirklich sehr charmant. Und dann das erste Zweifeln ist ja, wenn dann tatsächlich als eine der Hördokumente da drin ist, wie so irgendein ganz reizender Chor älterer Herrschaften am Brunnen vor dem Tore singt und so mit dem Lindenbaum. Und denkst so, echt, das würde man da sammeln in so einem Institut. Interessant.
Von daher werden sich jetzt die Hörenden selber den Eindruck
machen müssen,
es sich anhört, wenn es wächst.
Deshalb hören wir zu, wenn Gras wächst. Gras wachsen hören. Das Biolingua-Institut wird 100 Jahre alt. Ton ab.
Gras wachsen hören. Das Biolingua-Institut wird 100 Jahre alt. Von Stefan Scheib und Katharina Bieler.
Archiv Nummer A 1907-001. Madame Asch machte im Jahr 1894 eine außerordentliche Erfahrung. Während einer Seance visionierte sie ihre innige Vereinigung mit einer Bohnenranke. Bräutlich gekleidet wurde sie von der zarten, doch in ihrer unbeirrbaren Ausrichtung auf Licht und Höhe sich außerordentlich bestimmt gebärdenden Pflanze durchwachsen und nach gleichsam emporgehoben einem unbestimmten, sehnsuchtserfüllten Himmel entgegen. Madame Asch kleidete sich fortan in lichtes Weiß, um damit die grünen Schößlinge in ihrem Garten zu bereden, ihr zuzuwachsen und sie zu umschlingen. Wie lange sie auch immer darauf zu warten hätte, in keinen anderen Armen als denen ihrer Gartenbohne schließlich wollte sie sterben.
So geschah es. Die vermögende Madame Asch hinterließ als letzten Willen die Gründung eines Instituts zur Erforschung und Pflege pflanzlich-menschlicher Beziehungsgeflechte.
Also das ist hier, wir nennen es die Apotheke. Da wird seit 100 Jahren alles gesammelt. Fragestellungen, Berichte, Phänomenbeschreibungen, alles, was so ankam. Und alles wird akustisch gesammelt. Tonaufzeichnung eben. Das war eine Anregung der Frau von Asch und das wurde eigentlich bis heute so beibehalten.
Wir sind Gäste im Biolingua-Institut in Fürstenbrunn, nahe der Grenze zu Frankreich. Gasthörer sind wir sozusagen, denn der Institutsleiter Dr. Kai Baumgartner lädt uns ein, die Tondokumente des umfangreichen Archivs zu durchstöbern, um über die inzwischen 100-jährige Forschungsarbeit seiner Einrichtung zu berichten. Tonbänder, Schallplatten, Kassetten, Minidiscs etc. warten auf unsere begierigen Ohren. Fast könnte man sagen, hier sei zusammen mit der Geschichte des Instituts auch die Geschichte der Tonträger verewigt.
Also ich rate Ihnen ja, 1-2 Wochen zu investieren.
Das tun wir natürlich sehr gerne. Bereits vor einigen Jahren hatten wir, die künstlerische Forschungsgruppe Liquid Penguin, die Gelegenheit, das Institut kennenzulernen. Im Rahmen der landesweiten Initiative Kunst trifft Wissenschaft entwickelten wir eine pflanzengesteuerte Klanginstallation. Wissenschaftlicher Partner unseres Projektes war das Biolingua-Institut in Person des damaligen Laborleiters Klaus Palke, eines Spezialisten für elektrophysiologische Testverfahren. Auf der Suche nach der geeigneten Pflanze für unsere Zwecke und der dazu passenden Messapparatur verbrachten wir ganze Tage und halbe Nächte in den Labors im Dachgeschoss zwischen Ficus benjamini, Aloe vera, Rhododendron und Stechpalme. Nun also das Archiv. Der große Saal im Erdgeschoss, in welchem wir in der Tat mehrere Tage verbringen werden, ist bestimmt von dem großen Oval eines alten Mahagonitischs. Darauf alle notwendigen Wiedergabegeräte von der Bandmaschine bis zum MP3-Player. An den Wänden rundum Schubladenschränke und Regale, die bis knapp unter die Decke reichen. Mit ihrer sorgfältigen Beschriftung erinnern sie in der Tat an alte Apothekenmöbel.
Also in den ersten Jahren hat man nur gesammelt. Phänomene, Beobachtungen und alles wurde aufgeschrieben. Vielleicht noch eine kleine Frage dazu, Mutmaßungen. Und es wurden sogar schon ein paar Experimente gemacht. Und diese Beobachtungen und Beschreibungen hat man dann von den Mitarbeitern einsprechen und aufzeichnen lassen. Das war dann in den 20er, 30er Jahren, wo es dann technisch möglich war, sowas zu machen.
Aus dieser Zeit existieren sogar noch einige Schellackplatten. Madame Asch hatte offenbar eine Schwäche fürs Grammophon. Die gerahmte Fotografie an der Wand zwischen den Regalen mit den Archivnummern B und C zeigt sie inmitten ihres sommerlich blühenden Gartens. Anscheinend lauscht sie den Tönen, die das neuartige Schallwiedergabegerät auf dem eleganten Tischchen unter einer Brombeerlaube von sich gibt. Madame Asch habe dem akustischen Medium dem Hören, zeitlebens sehr viel mehr getraut als dem Lesen beispielsweise, weil man beim Hören die Augen offen halten könne für die Welt, so wird gesagt.
Ja, und so ganz falsch lag sie damit natürlich nicht, wenn man mal überdenkt, was man heute über Lerntypen weiß. Manche Typen müssen das einfach hören, damit sie das mit dem bestehenden Wissen besser vernetzen können. Naja, auf jeden Fall ist das der Grund, warum wir so ein schönes akustisches Archiv haben. Also hier, die Hüllen sind beschriftet, da stehen so ein paar Schlagworte drauf, eine Archivnummer und dann wird das Ganze abgelegt. Ja, am Anfang war das ein ganz unkritisches Verfahren, nichts sollte außer Acht gelassen werden. Man wusste ja nicht, ob es nicht für die Zukunft mal irgendwann mal wichtig wird.
Das Biolingua-Institut nahm seine Arbeit 1907 im Todesjahr der Gründerin auf. Das über eine private Stiftung finanzierte Institut ist noch heute in den Räumen des ehemaligen Anwesens der industriellen Witwe untergebracht. 22 Hektar Land gehören zum Institut. Genutzt als weitläufiger Experimentier- und Sammlungsgarten mit Teichen, Arboretum und Gewächshäusern.
Das ist Wersing, Ackersalat dazwischen.
Und das müssen Sie mir selber sagen, was das ist.
Brokkoli.
Gut.
Ein Institutsgärtner zeigt uns Obst, Gemüse und Kräutergarten.
Ja, die entwickeln Gase, die sich verstehen. Und hier links, da habe ich Tomaten und Zucchini. Und hier, das sind dornlose Brombeeren.
Durch die großen Fenster des Archivsaales genießt man einen weiten Blick über einen großen Teil dieses Areals.
Das ist, wissen Sie auch. Ja, das ist besonders, das gibt ja, was weiß ich, 60 verschiedene Salbeisorten. Grüner und dann gibt es auch ganz roten.
Der Wir angeln ein erstes Dokument aus einem der Regale. Schlagworte, Mensch und Pflanze, emotional kodierte Kommunikation.
Archivnummer S, 1931, 307. Ein Herr aus Mailand entdeckte, dass die Verliebtheit, die er dem Rosmarin auf seiner Fensterbank entgegenbrachte, diesen zu üppigem Wachstum trieb. Also versuchte er dasselbe Gefühl, diesmal jedoch aus Berechnung, auch dem Salbei angedeihen zu lassen, den er nämlich nicht ehrlich liebte, auf den er aber als Sänger zu seinem Leidwesen von Zeit zu Zeit angewiesen war. Das Halswohlkraut erkannte die Unaufrichtigkeit. Gekränkt wandte es sich ab und wuchs dem Nachbarbalkon entgegen, wo es von einer Logopädin dankbar aufgenommen wurde.
Also sehen Sie, in der Frühphase von so einer wissenschaftlichen Disziplin, da wird erstmal umgegraben, da wird erstmal geschaut, was ist überhaupt da. Also vieles kam damals auch aus der Bevölkerung. Geschichten, Anekdoten, alles Mögliche, Kurioses, auch Lieder am Brunnen vor dem Tore oder der Birnbaum.
Steht der Birnbaum, schau, schau, Juchi, drutt in der Grünen auf. Steht der Birnbaum, schau, schau. Was ist an dem Stiel?
Am schöner Bira.
Bira am Stiel, Stiel am Blatt, Blatt.
Also sowas wurde damals unter Umständen schon belächelt in der Zeit. Aber heute, muss ich sagen, wir profitieren von dieser unglaublich gründlichen Sorgfalt, die damals schon an den Tag gelegt wurde. Also rückwirkend kann man sagen, dass schon damals die zentralen Fragen, die uns heute immer noch interessieren, schon angepackt wurden.
Nummer E, 1919, 068. Fräulein S. schrieb zahllose Briefe an einen Eukalyptus, die allesamt unbeantwortet blieben.
Also das ist die interessante Frage, wenn nicht die zentrale Frage, die wir nach wie vor hier im Institut untersuchen, wie eigentlich Menschen und Pflanzen miteinander kommunizieren. Wie die Prozesse ablaufen, wie sie adäquat beschrieben werden können und in der Folge, ob und wie sie dann chemisch oder physikalisch vermittelt sind.
Fräulein S. schrieb zahllose Briefe an einen Eukalyptus, die allesamt unbeantwortet blieben. Erst als sie einsah, dass ein halber Buchstabe pro Woche genügte, antwortete der riesige Baum nach 14,5 Jahren, in welchen er 377 Zeichen respektive 69 Wörter erhalten hatte, was einer lockeren von Hand beschriebenen DIN A4-Seite entspricht, mit einem wohlwollenden Ächzen.
Wir müssen uns ja klar machen, das ist ein sehr dynamisches Feld, was wir da untersuchen. Biologie ist ja eben die Wissenschaft von der komplexen Vernetzung.
Kindchen im Bett, Bett, von der Feder, Feder, vom Vogel, Vogel, im Toto, Toto, im Oi, Oi, im Wäsch, Wäsch, der Putze, Putze, der Bier, Bier, am Stich, in der Blatt, 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 Blatt.
Bei dem von Fräulein S. schriftlich kontaktierten Baum handelt es sich um den tasmanischen Riesen-Eukalyptus mit dem Namen Icarus Dream, der seit langem unangefochten die Liste der höchsten Eukalypti der Welt anführt und auf ein Alter von wahrscheinlich mehreren hundert Jahren nicht nur zurück, sondern auch hinabblicken kann.
Also sehen Sie, beim biolinguistischen Prozess verändern Sie einen einzigen Parameter und sofort verändern sich alle möglichen anderen Parameter. Es wird sofort zu einem ganzen Netzwerk aufgefächert, also zu einem Geflecht, so hat es ja die Dorothea von Asch genannt. Und das wird ganz extrem kompliziert und deshalb muss einfach das Netzwerk der Forschung viel größer werden.
Dem von Dorothea von Asch gegründeten Institut zur Erforschung und Pflege pflanzlich-menschlicher Beziehungsgeflechte gehören heute 5 feste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. 3 Assistenten, etliche externe Experimentatoren und Gärtner ergänzen das Team. Intensiver Austausch wird mit Professorinnen und Professoren zahlreicher in- und ausländischer Universitäten gepflegt, darunter Basel, Oxford, Bonn, Florenz, Bratislava, Leiden und Singapur. Ein forscherisches Beziehungsgeflecht zur Erforschung des pflanzlich-menschlichen Beziehungsgeflechts. Dr. Jana Clusius befasst sich am Fürstenbrunner Institut mit Modellbildung und Methodenentwicklung.
Es gibt einfach einen bestimmten Umstand, der es uns schwer macht, das Geflecht zwischen Mensch und Pflanze zu verstehen. Das ist eine Art blinder Fleck.
Nummer G, 1957, 206. Eines Tages wurde Herr G. plötzlich einer Topfpflanze gewahr, die seit 9 Jahren auf seiner Fensterbank stand und ihm den Blick nach draußen verstellte.
Ja, wir sind einfach an unsere pflanzliche Umgebung zu sehr gewöhnt. Wir nehmen unsere pflanzliche Umgebung einfach als gegeben und unveränderlich hin, einfach deshalb, weil Pflanzen sich nicht bewegen. Und was sich nicht bewegt, das beachten wir nicht und das fällt uns nicht auf. Jeder weiß natürlich, dass Pflanzen wachsen und keimen und einen Spross ausbilden, größer werden, Blüten treiben, verholzen und so weiter. Dass sich ihr Aussehen einfach verändert im Laufe der Zeit, das wissen wir, aber wir erleben es nicht. Also unser Wahrnehmungsapparat vermittelt dieses kontinuierliche Erleben nicht. Dazu müsste die Pflanze einfach schneller wachsen oder wir müssten langsamer wahrnehmen. Und genau das ist eben eine sehr wichtige methodische Richtung, die wir hier an unserem Institut verfolgen, dass wir eben unsere natürlichen und künstlichen Wahrnehmungs- und Kommunikationsapparate sozusagen verlangsamen.
Nummer A, 1918, 032. In seinem Garten sprach Herr A. zu einer Blume: Und immer bleibst du gleich und rührst dich nicht und schweigst und wächst und blühst und welkst. Ich hab's gesehen und nicht gesehen.
Wir wissen heute, dass das Verständnis des Zeiterlebens von Pflanzen einer der Knackpunkte ist. Wie die Pflanze die Zeit interpretiert, also welche Zeitspannen für sie bedeutend sind, das sind ganz andere Dimensionen, als in denen wir leben. Das bedeutet, dass im Grunde genommen vielleicht nicht alle, aber sehr viele unserer Fragen sich einfach auf die Doppelfrage reduzieren lassen. Und zwar, in welchem Verhältnis stehen die beiden zeitlichen Systeme zueinander? Das ist die Grundlagenforschung. Und wie kann man diese unterschiedlichen zeitlichen Systeme kompatibel machen? Und das geht dann schon in Richtung Anwendung.
Nummer A, 1928, 073. In seinem Garten sprach Herr A. zu einer Blume: Wohin des Wegs? Das siehst du nicht. So schnell? so langsam.
Pflanzen stehen am Ort, können in dem Sinne nicht weglaufen. Sie können schon, aber ihre Bewegungsfähigkeit läuft über Generationen. Denken Sie an die Ranken der Brombeere oder die Schlepppferde der Thuja plicata. Also müssen wir ein Gleiches versuchen. Und deshalb sind viele unserer Forschungsprojekte auf sehr, sehr lange Zeit angelegt. Und ich meine damit nicht im Sinne von Langzeitstudien in Medizin oder Psychologie oder Soziologie. Das würde einfach nicht reichen. Es geht hier um Untersuchungsdesign, die oft auf mehrere hundert Jahre angelegt werden, also mehrere Forschungsgenerationen umfassen. Und dafür braucht man dann einfach Forscher mit einem gewissen zeitlichen Weitblick.
Prominentestes Forschermitglied mit diesem zeitlichen Weitblick und dem erforderlichen Sinn für Langsamkeit war der amerikanische Komponist John Cage. Sein Stück für Orgel, Organ 2, ASLSP, entstand als Teil der Untersuchungen im Feld der akustischen Kommunikation, kurz AKUKO.
Hier in diesem Experiment geht es darum, an Urwaldbäume anzudocken. Das ist natürlich eine wahnsinnig große Dimension. John Cage, der hat einfach vorgeschlagen, und das war einzigartig, die Kommunikation einer Orgel zu übertragen. Das Experiment läuft jetzt seit 2001. Naja, und in 630 Jahren wissen wir dann mehr.
Kommunikation mit dem Urwaldbaum. Die Rede ist vom chinesischen Rotholz. Bis fast zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts kannte man nur versteinerte Funde dieses laubabwerfenden Nadelgehölzes aus dem Miozän und nahm an, dass er heute ausgestorben sei. Das turnusmäßige Treffen mit den betreuenden Assistenten der John Cage-Studie steht an. Wir nutzen die Gelegenheit und begleiten Dr. Kai Baumgartner an den Ort des experimentellen Geschehens in Halberstadt, wo eine Reihe von Urwaldbäumen mit Orgeltönen beschallt wird.
Also wir mussten zunächst einen Ort finden, am besten in Deutschland, nicht in China. Dort hätten wir das Experiment nicht finanzieren können, sondern eben näher dran. Es ging eigentlich um einen Metasequoia-Standort, am besten in Deutschland. Also man muss wissen, dass die Art heute wieder verbreitet ist. Die botanischen Gärten in der ganzen Welt haben sich praktisch nach der Wiederentdeckung um die Samen gerissen. Also auf der Mainau stehen welche, in Kew Gardens in London. Und für uns eben ein großes Glück, hier in Halberstadt stehen welche hier an der Allee.
Diese Allee ist der Stolz der Stadt. Eine Mitarbeiterin des Gartenamtes erklärt.
Hier diese Allee, das ist eine Art Mammutbaum, der Urwelt-Mammutbaum. Das ist Metasequoia. Die haben wir erst 1958 gepflanzt. Wir haben Samenbild, die sind ja 1941 wieder neu entdeckt worden in China. Und da bekamen wir eben Samen von, wo wir dann eben die Allee gepflanzt haben.
Und dazu kommt dann eben noch, dass diese Allee genau vor der Burschardi-Kirche hier in Halberstadt endet. Es hat sich dann ein Verein gegründet, der vor Ort das ganze Vorhaben hier unterstützt. Dann wurde die Orgel gebaut, eigens für das Experiment. Und 2001 konnten wir dann endlich beginnen, das Stück zu spielen. Die Klänge wechseln alle Jahre oder alle paar Jahre.
Im Jahr 2007 gibt es keinen Klangwechsel. Während unseres Besuchs im September erklingt der sechste Impuls seit Beginn des Experiments. A, C, Fis und Gis.
Sie sehen also, das hat gedauert. John Cage ist ja schon 1992 gestorben. Aber das Untersuchungsdesign und das verwendete akustische Material hat er noch als externer Experimentator mit uns zusammen am Institut ausgearbeitet.
Nummer A, 1958, 312. In seinem Garten sprach Herr A. zu einer Blume. Als er seinen Satz begann, war Mittag. Als er ihn endete, lebte er schon gar nicht mehr. Was er sagte, was er fragte, er bat, sag was.
Das Verfahren, was John Cage angewandt hat, kann man vereinfacht so erklären. Er hat letztendlich eine Komposition für die Orgel entworfen mit variabler zeitlicher Dehnung. Das Stück heißt Organ 2. ASLSP, was so viel heißt wie As Slow As Possible. Und das bedeutet letztendlich nichts anderes als eine offene Spielanweisung, was das Tempo angeht. In einem zweiten Schritt hat man dann, oder haben wir, den tatsächlich für unsere Zwecke notwendigen Dehnungsfaktor errechnet. Dieser Dehnungsfaktor leitet sich von dem artspezifischen Wert für die Dauer des Moments ab. Die Dimension, in der das gemessen wird, heißt Moments per Second.
Dauer des Moments. Dieser Schlüsselbegriff in der Forschung des Instituts wurde von Adolf Portmann geprägt. Der Schweizer Biologe und Professor für Zoologie an der Universität Basel arbeitete in den 1950er Jahren im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts mit dem Biolingua-Institut zusammen. Es galt, die Frage zu beantworten, wie die Erfahrung vom zeitlichen Nacheinander zustande kommt. Die Gesetze des artspezifischen Zeiterlebens wurden erforscht. Aus dieser sehr fruchtbaren Arbeit hat sich die heute gebräuchliche Einheit Moments per Second, kurz MOS, entwickelt. Sie gibt die Anzahl der Einzeleindrücke pro Sekunde an, ab welcher diese nicht mehr einzeln, sondern als zusammenhängendes Fließen des Ganzes wahrgenommen werden. Dieser Wert ist von Gattung zu Gattung und von Art zu Art unterschiedlich.
Die Schwelle liegt beim Menschen beispielsweise bei 18. Und zwar unabhängig von der Sinnesmodalität. Das heißt also, es ist egal, ob das einzelne visuelle Sinneseindrücke sind. Da können wir es uns ganz einfach vorstellen, dass die Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, die ablaufen müssen, damit wir einen Eindruck bekommen, einen Film zu sehen und nicht etwa eine Diashow. Das geht also so ungefähr so ab 18 Bilder pro Sekunde, obwohl man beim Film sogar 25 nimmt, um den fließenden Eindruck ganz ruckelfrei hinzubekommen. Aber Einzeleindrücke sind für unseren Wahrnehmungsapparat schon ab 18 Bildern pro Sekunde nicht mehr zu unterscheiden. Und dasselbe gilt für haptische Reize. Ab 18 einzelnen Berührungen pro Sekunde wird es als Vibration wahrgenommen. Und, ganz interessant, auch für akustische Reize. Ab 18 pro Sekunde nehmen wir einen Ton wahr, darunter sind das nur einzelne Luftwellen. Jetzt ist aber so, dass dieses Maß, wovon wir gerade gesprochen haben, bei Menschen liegt das bei 18. Bei Kampffischen allerdings liegt es bei 33, also ganz entscheidend höher. Das heißt, die Dauer eines Moments ist für dieses Tier wesentlich kürzer als für uns, was ihm zum Beispiel viel schnellere Reaktionen erlaubt. Bei Schnecken hingegen, da liegt das Maß nur bei 4 Eindrücken pro Sekunde. Bei Aloe Vera liegt das Maß bei 1,5. Das heißt, ein Sinneseindruck alle 2 Sekunden genügt, um ihr den Eindruck von fließendem Nacheinander zu vermitteln. Mehr wird auch gar nicht verarbeitet.
Der Mosswert 1,5 für Aloe Vera ist uns noch geläufig, denn bei seiner Erhebung 2004 waren wir sozusagen dabei. Aloe Vera hatte sich bei den vorbereitenden Untersuchungen am Biolingua-Institut als ideale Steuerungspflanze für unsere Klanginstallation empfohlen. Im Laufe zahlreicher Tests, die wir in der Folge mit dem Laborleiter Klaus Palke durchführten, hatte sich genau dieser Wert 1,5 ergeben. Mit einem elektrodenbasierten Messverfahren wurden zunächst feine Spannungsschwankungen in ihren Blättern nachgewiesen. Eine Sinustonreihe bildet den Kurvenverlauf ihrer Aktivitäten ab. Stefan Scheib, mein Kollege von Liquid Penguin.
Also die Apparatur funktioniert so ähnlich wie ein EEG. Wir legen Elektroden an den Pflanzenblättern an. Die werden mit einer Paste festgeklebt, eine oben, eine unten. Damit messen wir die sogenannten elektrophysiologischen Parameter, also Ströme, Spannungsschwankungen. Was man gerade hört, ist das Ergebnis einer unserer ersten Messreihen vom 25. Oktober 2004. Wir hatten eine Aloe Vera angeschlossen, etwa 3 Stunden gemessen und die Spannungsschwankungen in Sinustöne übersetzt. Wenn wir jetzt eine Viertelstunde später noch mal reinhören, dann klingt das etwas so. Man hört nichts. Oder wenig. Das ist die Ruhephase vor dem nächsten Sturm.
Diese Vorstudie hatte zum Ziel, zunächst Einblicke in verborgene Aktivitätsrhythmen oder Muster der Pflanze zu gewinnen, die als deren signifikante Lebenszeichen interpretierbar sind. Außerdem testeten wir in einem weiteren Schritt die Verarbeitung von manipulativ ausgelösten Reizen. Ab einer Reizdichte von 30 pro Minute nimmt die Pflanze einen Reizfluss wahr. Das bestätigt: Ein Impuls alle 2 Sekunden genügt Aloe Vera für den Eindruck von fließendem Nacheinander. Pfirsichbäume begnügen sich sogar mit nur 14 Impulsen in der Minute. Bei Buchen liegt der Wert bei 11, beim Eukalyptus sogar bei nur einem Impuls pro Minute. Hochgerechnet könnte man also sagen, die Sekunde eines Eukalyptus dauert 18 unserer Minuten.
Gerade diese Riesen-Eukalypti, die haben noch geringere Werte. Da reicht es völlig, wenn Sie dem einen Sinneseindruck alle 6 Minuten anbieten. Diese Erkenntnis, dass die Wahrnehmungsschwelle von Art zu Art unterschiedlich ist, war ganz grundlegend. Gerade für die Entwicklung geeigneter Methoden für Kommunikationsexperimente, wie eben das Akoko-Experiment von John Cage, in dem versucht wird, eben per Orgel mit Urweltbäumen zu kommunizieren. Denn jetzt können wir sagen, in welchem Verhältnis die zeitlichen Rhythmen von Mensch und Pflanze stehen. Und wir können uns oder eben unsere kommunikativen Stellvertreter, wie zum Beispiel die Orgel in Halberstadt, darauf einstellen.
Andere AKUKO-Experimente werden von Forschern selbst durchgeführt, also mit ihrer eigenen Stimme. Martha Wieland zum Beispiel führt das Experiment weiter, das sich mit der Kontaktaufnahme zu den Riesen-Eukalypti Tasmaniens befasst. Sie bereitet sich derzeit im Institut auf einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt in den Eukalyptuswäldern der südöstlich von Australien gelegenen Insel vor und absolviert ein hartes Trainingsprogramm.
Ich mache Stimmenexperimente oder stimmliche Experimente mit Riesen-Eukalypti. Wenn ich die mache, dann muss ich wissen, dass der Moss-Wert für Riesen-Eukalypti in einem bestimmten Bereich liegt. Das heißt, ich muss wissen, dass die Darbietung eines einzigen Reizes in 6 Minuten genügt. Und das heißt ja, Sprechpausen bei uns von 1 oder 2 Sekunden, etwa zwischen 2 Worten oder Sätzen, wie jetzt auch gerade, entsprechend dann 18 bis 36 Minuten Pause bei der Pflanze. Deshalb kann ich mich mit Ihnen gerade so schön unterhalten.
Wenn Martha Wieland nicht mit uns, sondern mit dem tasmanischen Riesen-Eukalyptus spricht, dehnt sie ihre Worte. Was entsteht, ist ein sehr feiner mikrotonaler Gesang, Intervalle im mikrotonalen Bereich.
Naja, ganz einfach ist es nicht. Man muss das schon trainieren. Und man muss es mögen, man muss es gerne machen.
Die ehemalige Chorsängerin der Bayerischen Staatsoper bringt jedoch gute Voraussetzungen mit.
Ja, Atempausen. Wie gesagt, da ist der Riesen-Eukalyptus tolerant mit seinem geringen Mosswert. Der Atem ist also weniger das Problem. Die Konzentration der Gedanken ist viel anstrengender. Und die feinen Modulationen innerhalb der Vokale in dieser gedehnten Aussprache umzusetzen, immer zu wissen, wo man gerade ist, das ist nicht ganz einfach. Den Faden nicht zu verlieren, sozusagen. Ja, also mit diesen langgestreckten Vokalen, die Sie dann sprechen, dann wird Ihr Sprechen, ob Sie das jetzt wollen oder nicht, zum Singen. Ein lang gedehnter Sprechton wird zu einem gesungenen Ton, wird als gesungener Ton wahrgenommen. Sie kennen das vielleicht, die entsprechenden Befunde aus der Wahrnehmungspsychologie. Das menschliche Ohr, das weiß man, kann ab einer Dauer von ca. 3 Sekunden nicht mehr unterscheiden, ob es sich um einen gesungenen oder einen gesprochenen Ton handelt. Der Ton bekommt einfach deshalb eine bestimmte Tonhöhe, weil der Laut ausgehalten wird. Das ist alles. Lautdehnung bewirkt Gesang, könnte man sagen.
Es gibt noch einen alternativen Ansatz, bei welchem die menschliche Stimme aufgenommen und dann elektronisch verlangsamt wird. Bei diesem Prozedere ändert sich auch die Tonhöhe.
Es wird also parallel geforscht. Zum einen haben wir als akustischen Reiz das langsame, gedehnte Sprechen bei gleicher Tonhöhe und Original. Das heißt, die Forscherin macht das selbst mit ihrer Stimme. Zum anderen benutzen wir Aufnahmen von gesprochenen Wort, die um entsprechenden Faktor dann verlangsamt werden. Das bringt Downpitching mit sich. Beim Riesen-Eukalyptus ist die Verlangsamung dann so stark, dass der Ton unter die menschliche Hörschwelle rutscht. Es könnte also durchaus sein, dass es diese tiefe Frequenz ist, auf der der Baum empfängt. Dafür spricht einiges, dass dieser Weg möglich ist. Es gibt da entsprechende Hinweise aus der Pflanzenneurobiologie. Das sind alles Ansätze, Sie haben es bemerkt, wo wir versuchen, den Pflanzen, die wir untersuchen, oder eben die Kommunikationswege von den Pflanzen, die wir untersuchen wollen. Wir wollen diesen Pflanzen ähnlicher werden. Wir wollen es auf ihre Frequenz einstellen. Sozusagen, wir wollen auf ihrer Frequenz senden.
Nummer R, 1951, 207. Dem üppigen Rosenstrauß ähnlicher zu werden, der prächtig auf dem Tisch stand, legte eine junge Frau feines Rouge auf, zog sachte mit einem weichen Stift die Konturen ihrer blühenden Lippen nach, hüllte sich in einen seidenen Schal und setzte sich zu ihm. Um Mitternacht waren beide verwelkt.
Das heißt also, wir passen unser eigenes Verhalten an die Pflanzen an oder wir konstruieren Instrumente dafür, die das leisten können. Was wir noch nicht wissen, und das muss in der Zukunft untersucht werden, ob die Pflanzen vielleicht aus eigenem Interesse, aus der Kommunikation mit den Menschen heraus, ihre eigene zeitliche Ordnung ändern, im Sinne einer Anpassung an der Kommunikation mit den Menschen, und das können wir wirklich im Moment nicht ausschließen.
Nummer R, 1932. 865. Ein berühmter schwedischer Naturforscher schwärmte Mitte des 18. Jahrhunderts für die Nachtkerze. Es wird angenommen, dass der Grund dafür in dem betörenden Duft lag, den ihre geöffneten Blüten von 6 Uhr abends an aussandten und ihm damit anzeigten, dass es Zeit sei und er sein Tagwerk beschließen dürfe. Auch die Nachtkerze schätzte es offenbar, wenn ihr der Forscher nach getaner Arbeit an ihrem Beet sitzend Gesellschaft leistete, oder sie schätzte den Duft der Zigarre, die er dann zu rauchen pflegte. Jedenfalls begann sie, ihre Blütenkelche täglich etwas früher zu öffnen, um jenen Duft zu verströmen, der die Quelle ihres Wohlbehagens zuverlässig anlockte. Bis der irritierte Professor sich eines Tages, Ende September, bereits kurz nach dem Mittagsmahl rauchend zwischen den gelben Blüten wiederfand.
Wie fein Pflanzen auf Anwesenheit oder Abwesenheit von zum Beispiel physikalischen Umweltreizen wie Schwerkraft reagieren, wird unter anderen Dingen auch am Bonner Institut für zelluläre und molekulare Botanik untersucht. Dort arbeitet ein weit verzweigtes Forschernetzwerk auf dem Gebiet der Pflanzenneurobiologie, ins Leben gerufen von Dr. František Baluška und Dr. Stefano Mancuso, das auch mit dem Biolingua-Institut eng verflochten ist. Der Austausch ist fruchtbar, die Forschungsansätze aus verschiedenen Perspektiven ergänzen sich. Wir treffen Dr. Dieter Volkmann, Professor für Botanik und einer der Group Leaders des Instituts in Bonn. Er erklärt die Bedeutsamkeit des Umweltreizes Schwerkraft für Pflanzen. Indem die Pflanze diese wahrnimmt, kann sie erkennen, wo oben und wo unten ist. Neben Licht ist die Schwerkraft also ein entscheidender Faktor, den die Pflanze beachtet, um ihr Wachstum und ihre Wachstumsrichtung zu steuern. Fällt die Schwerkraft aus, wird das von der Pflanze bemerkt, wie aufwendige Untersuchungen in Parabelflügen zeigen können. Dafür schwingt sich ein mit Untersuchungsinstrumenten und Experimentatoren vollbeladenes Flugzeug auf rund 8000 Meter Höhe, beschreibt einen Bogen, als sei es geworfen worden, und sinkt zur Erde zurück. Dadurch entsteht im Flugzeug für die kurze Dauer von 25 Sekunden Schwerelosigkeit.
Wir haben jetzt, das sind unsere letzten Untersuchungen in einem Parabelflug, wo wir eben in der nächsten Woche wieder in Bordeaux sind. Da untersuchen wir wieder die Maiskeimlinge, Maiswurzeln, und messen elektrische Signale, die nach 3 Sekunden maximal, wenn die Wurzel schwerelos wird, sofort auftauchen. Also die Pflanze bemerkt bei unseren Signalen, die wir benutzen, innerhalb von 3 Sekunden, es hat sich die Situation in der Umgebung extrem geändert und es wird sofort darauf reagiert. Wenn wir nur das richtige Signal messen, ein elektrisches Signal mit einer Elektrode, die entweder eingestochen oder nur angelegt wird, wie bei einem EEG. Wenn wir diese Signale nehmen, dann sind wir im Sekunden, um nicht zu sagen im Millisekundenbereich. Und das ist kaum noch ein Unterschied dann wieder auf der zellulären und auf der Stromebene zwischen Tier und Pflanze.
Bis solche schnellen Reaktionen auf elektrophysiologischer Ebene in sichtbare Veränderung und konkretes Wachstum übersetzt werden, dauert es natürlich ein bisschen.
Während wir also auf der einen Seite die schnelle elektrophysiologische Reaktion beobachten und messen können, da profitieren wir wirklich sehr von unseren Kollegen in Bonn und Florenz, ist es für uns wichtig, unsere Empfangsapparate auf die bislang noch nicht beobachtbaren langfristigen Änderungen der Pflanze einzustellen. Wir untersuchen damit die größeren Einheiten, sozusagen die Handlungen der Pflanzen. Um die zu erkennen, muss man einerseits technische Hilfsmittel entwickeln, aber es geht auch darum, den eigenen Wahrnehmungsapparat zu sensibilisieren. Also solche Trainings, wie sie Frau Wieland absolviert, dient das Sprechen bis zum Singen, lange Bögen, sehr feine Nuancen, ja fast unmerkliche Veränderungen im Ohr zu behalten. Damit kann man die Wahrnehmung einfach viel feiner machen. Also zum Beispiel der Satz Dzień dobry, nazywam się Jana, das heißt, guten Tag, ich heiße Jana.
Stoßen wir auf die Dokumentation eines sehr frühen Experiments. Schlagworte: Wahrnehmung, unspezifische Anpassung an Gartenpflanzen allgemein, Langzeitstudie, Selbstversuch. Archivnummer A 1948 101.
Nummer A 1948 101. Herr A erreichte ein biblisches Alter über dem Versuch, das Wachstum der Pflanzen in seinem Garten zu beobachten. Weil er vermutete, dass die meisten Pflanzen wesentlich langfristigere Pläne verfolgten als wir Menschen, während es gleichzeitig offenbar war, dass der menschliche Wahrnehmungsapparat und die damit verbundenen Verarbeitungsprozesse im Gehirn ganz offensichtlich nicht zur Beobachtung von langfristigen Entwicklungen und kontinuierlichen Vorgängen geeignet war, widmete er sich der Erforschung von Wegen, diesen Mangel zu beheben. Mit großer Disziplin erlernte und exerzierte er das Verlangsamen jeglicher Gedanken, Regungen, Bewegungen, ja auch aller Wahrnehmungen und deren Verarbeitung und natürlich aller seiner Reaktionen und dehnte so seinen eigenen Zeitbegriff so weit aus, dass er unter anderem dazu imstande war, das Tasten einer Brombeere am Boden nach einer geeigneten Stelle für eine neue Verwurzelung als zielstrebige Handlung zu erkennen und mit Auge und Ohr zu verfolgen. Sein Herzschlag hatte sich im Laufe seines Experiments auf etwa 2 Kontraktionen pro Minute verlangsamt. Sein Blut floss träge, Nervenleitungen gaben Reize mit einer Geschwindigkeit weiter, die der italienischen Post alle Ehre gemacht hätten. Die flüchtigen Küsse seiner Frau nahm er gar nicht mehr wahr. Und die leidenschaftlicheren bei Nacht erwiderte er zu ihrem Erstaunen erst viele Stunden später, in nicht immer passendem Augenblick. Eigenen Angaben zufolge befand sich Herr A. äußerst wohl und bei guter Gesundheit. Auch das hohe Lebensalter, das er erreichte, spricht dafür, dass der Selbstversuch nicht zu seinem Schaden war. Der Zeitvertreib seines langen Lebensabends war es, mit der Zaunwicke zu fiebern, wenn sich ihre äußersten Triebe auf der Suche nach neuem Halt durch die Luft tasteten, oder den schabenden Geräuschen des Gummibaums zu lauschen, wenn sich sein jeweils jüngstes Blatt aus den schützenden Nebenblättern schälte. Allein der Anblick sich öffnender Nachtkerzenblüten verursachte ihm immer häufiger heftigen Schwindel, da sie sich in der Abenddämmerung innerhalb nur weniger kurzer Minuten entfalten. Was für das gewöhnliche menschliche Auge die überaus seltene Gelegenheit bietet, das Erblühen einer Pflanze als anmutig fließende Bewegung wahrzunehmen, wurde für A. zu einem schwer erträglichen, Bombardement-ähnlichen Sinneseindruck, dem er sich mit seinen inzwischen 154 Jahren nicht mehr allzu oft aussetzen mochte.
Tier und Pflanze ist jetzt der Punkt. Bisher hat man immer gesagt, grundlegende Unterschiede. Sie kann sich nicht bewegen, sie ist ein mehr oder weniger stumpfes Wesen. Wir wissen, das stimmt nicht. Sie bewegt sich sehr heftig, sie bewegt sich viel intensiver in ihrer Umwelt, als wir das vielleicht sogar tun. Sie nimmt sehr viel mehr Umweltreize wahr und beantwortet diese aber eben integral und in einem Zeitfenster, das viel, viel länger ist und größer ist als unseres. Und das ist der Punkt. Es ist nicht beobachtbar. Wir müssen alles in einem Zeitraffer-Film uns anschauen. Und wenn wir diesen Faktor Zeit genügend groß oder klein, wie Sie jetzt wollen, machen, dann bewegt sich die Pflanze eben so schnell wie wir und eben mit ähnlichen Mechanismen wie Tiere, sag ich mal. Ich will das nicht immer gleich mit dem Menschen vergleichen.
Nummer K, 1984, 013. Eine Köchin in Lörrach machte die Entdeckung, dass es ein Vorurteil ist, zu glauben, Pflanzen schenkten uns ihre wohlschmeckenden Früchte. Vielmehr wollten sie uns mit der duftenden Süße ihrer essbaren Abkömmlinge zur Erfüllung des schlichten Zwecks verlocken, ihren darin verborgenen Samen nur weit genug fortzutragen und an anderem Ort auf die eine oder die andere Weise in die Erde zu entlassen, um so an ihrem Fortbestand und sogar ihrer möglichst weiten Verbreitung mitzuwirken. Die Erhaltung unserer Art haben Sie dabei nicht so sehr im Auge. Sie verstehen das Fruchtfleisch, das Sie uns zur Verfügung stellen, eher als eine Währung, uns für unsere Transportdienste zu bezahlen, und Sie hoffen, damit unsere Gekränktheit besänftigen zu können, sollten wir einmal entdecken, dass hier von Seiten der Pflanzenwelt keine romantische Liebe im Spiel ist.
Ja, das Verhalten von Pflanzen. Da hoffen wir ja in unseren beiden Großstudien eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Wie reagieren, wie antworten die Bäume? Auf welcher Ebene reagieren die? Also sowohl der Urwaldbaum in Halberstadt als auch der Eukalyptus in Tasmanien. Wir versuchen da ein möglichst breites Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten zu erfassen. Zum einen sind das natürlich elektrophysiologische Messungen, die rasche Reaktionen dokumentieren können. Also messen wir mit Elektroden. Das geht relativ einfach. Die können wir an die Bäume anbringen. Zum anderen messen wir sogenannte Makroparameter. Das sind Veränderungen, die wir erst im Laufe von langer Zeit erwarten. Dazu gehört Wachstum, Längenwachstum, Breiten, Dickenwachstum, Formfindung, Verzweigung, Neigung, Wurzelentwicklung, Wurzelwachstum, solche Sachen. Also konkret, neigt sich die Pflanze über die Jahre hin zum Orgelton hin oder wendet sie sich ab? Wie integriert sie verschiedene Faktoren wie Licht, Schwerkraft, Orgelton und so weiter? Und was ist dann die resultierende? Also schlägt sie da vielleicht so eine Bewegungsrichtung ein? Wir haben jeweils im Vergleich natürlich eine Kontrollgruppe von Bäumen. Die werden natürlich dann nicht beschallt. Bei den Urweltbäumen sind das die Exemplare auf der Mainau. Die wurden im selben Jahr gepflanzt wie die Allee in Halberstadt.
Wir untersuchen natürlich nicht nur die quantitativen Parameter, also zahlenmäßige Zusammenhänge, sondern erheben auch qualitative Daten. Und wir haben da ein Team von Experten und die schätzen das in regelmäßigen Abständen ein. Das geschieht einmal im Sommer und einmal im Winter, immer im Wechsel. Und da werden ganz bestimmte Merkmale beachtet. Das sind ästhetische Merkmale wie Dramatik der Form, Dynamik der Form, Feinheit, Komplexität und auch noch andere. Und das wird alles auf eine Skala von 1 bis 7 eingeordnet. Zu diesem Team gehören 4 Künstlerinnen und Künstler. Dabei ist eine Tänzerin, ein Bildhauer, ein Schauspieler und eine Malerin.
Während die Wissenschaftler bei den Makroparametern die ersten Ergebnisse in etwa 10 bis 20 Jahren erwarten, gibt es bereits jetzt erste vielversprechende Hinweise, was die kurzfristigen elektrophysiologischen Messungen angeht. Dieter Volkmann hat gute Nachrichten.
Unser Kollege in Florenz misst zurzeit die Reaktion der Pflanze auf Frequenzen. Immer den elektrophysiologischen Messparameter, weil der besonders schnell ist, weil man den eben sehr gut dokumentieren kann. Und bei unterschiedlichen Frequenzen, also das sind in der Gegend 125 und 250 Hertz. Das also sind sehr niedrige Frequenzen. Und die werden wahrgenommen und werden differenziert von der Pflanze. Also die Pflanze kann auch hören. Wie wir inzwischen wissen, das war ein esoterisches Gebiet, heute ist es Faktum. Das Gen, das ist schon publiziert, die Gene sind publiziert von einer koreanischen Gruppe. Es ist wohl schon sehr weit fortgeschritten. Das wird genauso wieder ein mechanischer Reiz sein, ne? Wie die Mimose, die also durch einen mechanischen Reiz sehr schnell zusammenklappt, wie die Sonnenblume, die man zwischen Daumen und Zeigefinger streichelt, dicker wird und kürzer wird. So wird auch dieses ein mechanischer Reiz sein, eine Vibration sein, die umgesetzt wird. Wie die umgesetzt wird, das weiß man heute noch überhaupt nicht. Man ist schon höchst zufrieden damit, dass es überhaupt ein messbares elektrisches Signal auf unterschiedliche Frequenzen hingibt und auch noch unterschiedlich in der Zeiteinheit oder in der Größe des Ausschlages oder sowas.
Eine mögliche Umsetzung oder Antwort, vermittelt durch die kurzfristigen elektrophysiologischen Reaktionen, hofft man mit dem Hörzeitraffer einzufangen. Die feinen Geräusche, die von Pflanzen verursacht werden, beim Wachsen, wenn sich Triebe aus dem Zweig schälen, wenn Knospen aufspringen, wenn die Kletterrose die Hauswand nach oben zittert, das hoffentlich wohlwollende Ächzen des Rieseneukalyptus, sollen damit erfasst und hörbar gemacht werden.
Nummer O, 1963, 212. Berichtet wird auch von einem englischen Gärtner, dessen Kopf mit Aufsitzerpflanzen reich bestanden war. Er war von ihnen während eines längeren Aufenthaltes in den Tropen besiedelt worden. Einige der extravagantesten Exemplare von grauen und grünen Tillandsia-Arten, eine davon mit der treffenden Bezeichnung Caput Medusae, ergänzten vorteilhaft seinen spärlichen Haarwuchs. Außerdem sind insbesondere die dekorativen Rosetten dreier Ananasgewächse zu erwähnen, in deren Blatttrichter sich nährstoffreiches britisches Regenwasser sammeln konnte. Die drei kleinen Tümpel, die hierbei entstanden, boten Lebensraum sowohl für mehrere Wasserpflanzen wie die wurzellose Zwerglinse als auch für den winzigen knallroten Pfeilgiftfrosch und den gestreiften Strudelwurm, um nur drei der insgesamt 421 Vertreter aus Fauna und Flora beim Namen zu nennen, denen der Gärtnerkopf großzügig Aufenthalt gewährte.
So muss den Pflanzen schließlich alles zugetraut werden? Es hat den Anschein. Die Gattung, die 80% der Biomasse auf unserem Planeten stellt, muss offenbar mit anderen Augen und Ohren betrachtet werden. In der Schweiz gibt es Politiker, die neben der Würde der Tiere auch die Würde der Pflanzen in der Verfassung verankert sehen möchten.
Es soll natürlich genau dieses bewirkt werden, dass wir etwas mehr Achtung vor den Organismen haben, von denen wir extrem abhängen.
Nummer L, 1964, 190. Ein Pflanzenjäger aus der niederländischen Universitätsstadt Leiden bereiste die Welt zu einem hohen Zweck, nämlich um die Teile des nach dem Sündenfall in alle Winde zerstreuten Garten Eden wieder einzusammeln. Und in der Tat wurde der Pflanzenkundige an verschiedenen Enden der Welt fündig. Das Schiff, mit dem er die Samen und Wurzeln von 17 der wundervollsten Arten in die europäische Heimat sandte, wurde jedoch vor St. Helena von Piraten aufgebracht. Die kostbare Ladung war vernichtet und das Paradies, das er mit ihnen wieder zu erschaffen gehofft hatte, zum zweiten Male verloren. Zu seiner großen Überraschung entdeckte er einige Jahre später im Botanischen Garten von Oxford einige Pfirsichbäumchen aus der verloren geglaubten Sammlung. Der dortige Gärtner, ein Sonderling mit einer Tilantia caput medusae als Haartracht, war so freundlich, ihm ein Exemplar für sein leidender Paradies zu überlassen.
Natürlich wollen wir als Anwendung auch erzeugen, dass die Pflanze in ein anderes Gesichtsfeld rückt. Es würden eventuell die Probleme, die sich heute aus Klima und allen Dingen ergeben, nicht so groß sein, wie sie jetzt sind, nämlich dass ganze Berghänge abrutschen, dass ganze Monokulturen, wie wir es bei dem letzten Sturm Kyrill hatten, einfach abgeholzt werden, weil die Monokultur diesen Schutz nicht gibt, sondern die Vielfalt würde das wieder ausmachen, dass unterschiedliche Wurzelsysteme da sind, unterschiedliche Nachbarn von unterschiedlichen Pflanzen da sind und damit das ganze System stabilisiert würde.
Nummer A, 1991-003. Ein Feldarbeiter in Mexiko, der sich an den Ästen einer Akazie zu schaffen machte, bekam ihre Wehrhaftigkeit an seines eigenen Leibes empfindlichster Stelle zu spüren. Der Baum, da er sich selbst nicht rühren konnte, rief seine Helfer, eine Ameisenkolonie aus der nächsten Nachbarschaft, herbei, indem er feinen Nektar absonderte. Die herbeiströmenden kleinen Schwarzen waren umgehend bereit, ihre neue Nahrungsquelle und damit den großzügigen Zuckerspender zu verteidigen und kniffen den menschlichen Schädling an allen ihnen erreichbaren Stellen, insbesondere den schon erwähnten Weichteilen, sodass der Angreifer schließlich von seinem schändlichen Tun abließ und anderer Wege ging.
Das ist Faktum, dass die Akazie sich gewisse Schutzinsekten in Form von Ameisen hält, kultiviert, rekrutiert und mit diesen lebt. Also, dass dieses Kommunikationsproblem nicht nur ein Kommunikationsproblem zwischen Menschen ist oder zwischen meinem Haustier, dem Hund und mir, da ist es ganz offensichtlich, sondern dass es auch Kommunikation zwischen Pflanzen gibt, in der Pflanze selbst, zwischen Pflanzen und zwischen Pflanzen und anderen Organismen.
Pflanzen können sehen, fühlen, schmecken, riechen, hören, doch sprechen wie wir können sie natürlich nicht. Obwohl wir das in der Endform unserer Klanginstallation nahegelegt haben. als Klänge, welche die Aloe Vera mit ihren innerzellulären Aktivitäten ansteuern kann, wählten wir anstelle des Sinustones diskrete, unspezifische menschliche Lebensäußerungen, vulgo Atmen, Seufzen, Räuspern und Stöhnen.
Ja.
Immerhin hören wir so, dass sie lebt, auch wenn wir es nicht sehen können.
Ja.
Die Dimensionen, in denen Pflanzen planen und agieren, sind aufgrund ihrer zum Teil ja über Generationen hinweg angelegten Bewegungsformen, Zyklen und Pläne natürlich ganz andere als die von Menschen. Wir können das gar nicht überschauen. Wir haben immer von Hunderten von Jahren gesprochen und unsere Untersuchung auch so angelegt. Aber natürlich muss der Bogen im Grunde noch viel weiter gefasst werden.
Wie ein letztes Beispiel aus den Apothekenschubladen des Archivsaales beweist.
Nummer A, 2007, 999. Aloe Vera bediente sich Alexander des Großen, um in die Welt zu gelangen. Ähnlich diesem, der sie auf Anraten des Aristoteles von ihrer Ursprungsinsel Sokotra am Horn von Afrika mitnahm, um sie fortan bei allen seinen Feldzügen in einem eigenen Wagen mit sich zu führen, damit seine verwundeten Krieger stets mit ihrem heilsamen Gel verarztet werden konnten. Ähnlich diesem Feldherrn also hatte auch die Pflanze mit den widerstandsfähigen, wasserspeichernden, lanzettlichen Blättern die Eroberung eines Weltreiches im Sinn. Im Gegensatz zu Alexander ist es Aloe aber gelungen, ihr Vorhaben dauerhaft umzusetzen. Sie hat ihren Chauffeur bereits mehr als 2300 Jahre überlebt und regiert heute die gesundheitsbewusste Bevölkerung der 5 Kontinente.
Ja.
Gras wachsen hören. Das Biolingua-Institut wird 100 Jahre alt. Von Liquid Penguin Ensemble. Text Katharina Bieler. Komposition und Sounds Stefan Scheib. Präpariertes Klavier und Celesta Bernd Matthias. Es sprachen Sprecherin Katharina Bieler. Erster Institutssprecher Jan Eiko zur Eck. Zweiter Institutssprecher Gunther Krämer. Dr. Kai Baumgartner, Gabriel Schlenstedt, Dr. Jana Clusius, Johanna Dudek, Martha Wieland, Susanne Freiler. Im Originalinterview Professor Dr. Dieter Volkmann, Universität Bonn und Stefan Scheib. Technische Realisation Ingo Siegrist, Ulrich Speicher und Helga Ruben. Regieassistenz Henrike Fuder. Regie und Produktion Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk 2007.